SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, hier im Kleintheater Luzern und die Heimen am Radio. Wir freuen uns sehr auf eine spannende Stunde und heute ausnahmsweise mal auf eine Frauenrunde. Herzlich willkommen. Es war eine bewegte Woche, weil der Mittwoch war Tag der Frau. Und im Gegensatz zu anderen Jahren, wo man zum Teil schon ein bisschen schauen musste, gibt es überhaupt noch irgendeine Veranstaltung und die ist dann meistens in einem Saal irgendwo im kleineren Rahmen gewesen, ist das mal der Tag der Frau sehr spürbar gewesen, sehr bewegt. Es hat viel zu reden gegeben, es hat Demonstrationen gegeben, man hat Frauen auf der Straße gesehen. Und wir wollen heute nicht eine weitere Diskussion führen über Sachthemen, sondern wir wollen zwei Menschen zuhören, so wie das im Persönlich üblich ist. Und wir haben gesagt, in dieser Woche einmal ganz gerne zwei Frauen. Zwei Luzernerinnen, die sehr einen unterschiedlichen Lebensweg haben. Die eine war so ein bisschen auf Umwegen unterwegs, die andere, habe ich das Gefühl, ist auf der Autobahn unterwegs. Es sind zwei Frauen, die nicht ein Mandat haben und nicht jeden Abend im Saal stehen und für irgendein Anliegen werben, sondern, wie man so schön sagt, zwei Frauen zumitzt aus dem Leben. Bei mir ist Zara Lobina, sie ist Historikerin, arbeitet an der Uni als Dozentin und ist selber an ihrer Doktorarbeit. Sie ist mit 31 schon Mutter von 3 Kindern. Herzlich willkommen! Frau Lobina, wo ist sie im Moment weniger streng? Die Heimen oder an der Uni?
Die Heimen.
Die Heimen? Haben Sie Hilfe zu Hause mit diesen 3 Kindern?
Also, was heisst Hilfe? Ich habe die Kinder ja nicht allein. Also, mein Mann hat auch 3 Kinder und das ist spürbar.
Und wie teilen Sie sich auf?
Unter der Woche bin ich 2 Tage daheim und mein Mann 1 Tag. Und 2 Tage sind die Kinder fremd betreut in ganz wunderbaren Institutionen. Und das heisst, ich arbeite nur 3 Tage fix, dafür auch am Abend. Und mein Mann ist dafür, wenn er heimkommt, daheim. Am Abend mit den Kindern. Ja.
Wo sind Sie am letzten Mittwoch am Tag der Frau gewesen? Sind Sie demonstrieren?
Nein, ich bin nicht demonstrieren. An der Uni ist ein bisschen gelismet worden. Und ich habe mich dort ein bisschen in Demonstrativrot dazugesetzt. Fürs Lismen konnte ich mich noch nicht ganz erwärmen. Und dann bin ich nachher, bin eigentlich schon ein paar Jahre am 8. März mit einer Freundin 3 Gänger gegessen zum Mittag.
Also so Ihr persönliches Fest, kann man sagen, ja. Am Tag der Frau. Der zweite Gast ist Vreni Heller. Sie ist 68, hat immer noch eine eigene Praxis als Psychotherapeutin und Psychiaterin hier in Luzern. Ihre Kinder sind längst erwachsen und draussen. Frau Heller, warum sind Sie mit 64 nicht einfach in ordentlichen Ruhestand und gehen jetzt Ihren Hobbys nach?
Das ist gerade ein Übergang im Leben. Nicht nur, dass ich die Rente beziehen konnte, sondern ich hatte neben meinem Arbeiten in der Praxis noch andere Aufgaben. Meine hochbetagte Mutter habe ich ziemlich zeitaufwendig betreut. Nicht gepflegt, aber betreut. Und dann waren die Kinder hier noch daheim, mehr oder weniger. Und das ist dann ein bisschen auf einen Schlag, ist dann, dass die zwei Aufgaben sind mir abhanden gekommen. Und dann, wenn ich die dritte Aufgabe hier auch noch gerade gekündigt hätte, also ich weiss nicht, vielleicht wäre ich in ein Loch gefallen oder so. Also das habe ich dann wohlweislich behalten, aber auch mit Freude. Angefangen habe ich hier zusätzlich Musik zu machen.
Eine grosse Leidenschaft schon immer, die es nicht so Zeit hat dafür.
Ja, ich habe seit 30, 40 Jahren nie Klavier gespielt. Als Jugendlich habe ich müssen, in der Berufswahl haben wir das müssen. Und dann habe ich das wieder aufgenommen, ja. Und jetzt gefällt mir das unglaublich.
Was haben Sie gemacht, Frau Heller, am Tag der Frau am letzten Mittwoch?
Ich bin am Abend ins Kino. An einer Vorpremiere auf Zug. Am 9. war die Premiere von dem Film «Göttliche Ordnung» vom Frauenstimmrechtskampf in Appenzell-Ossenrode. Und ich habe mich sehr amüsiert an diesem Film. Ich hatte sehr Freude gehabt, Und mir sind Erinnerungen gekommen an die Zeit, ein bisschen nach 1971, wo ich ein bisschen ein Frauenbewusstsein entwickelt habe, die Problematik mehr kennengelernt habe, weil daheim ist das nicht so Thema gewesen. Und zwar in Sarnen. Auch in einem Landkanton habe ich eine Frau kennengelernt, die sich unglaublich eingesetzt hat, wie die Nora in Appenzell. Die Frau, Hanni Wallimar, sagt der Name, die hat sich für das Frauenstimmrecht eingesetzt und Lesebrief geschrieben und sich angelegt mit den Politikern und so. Und mit ihr habe ich dank der Tochter, die ich im Studium kennengelernt habe und sie mich mitgenommen hat zu sich, habe ich dann die Thematik hier schon engagiert auch. Kennengelernt, ja.
Da sind Sie so ein bisschen politisiert worden.
Ja.
Jetzt sind Sie am Tag der Frau im Kino gewesen und nicht auf der Strasse demonstrieren. Sind Sie mal in Ihrem Leben irgendwann für etwas demonstrieren, Frau Heller?
Ja. Ende 70er Jahre.
Dürfen wir wissen, für was?
Selbstverständlich, das sage ich gerne. Gegen das AKW Güsgen. In Zürich. Ich weiss noch, bei der Kaserne. Ich habe hier in Zürich gewohnt.
Das war das erste Mal und das einzige Mal?
Ja.
Also sind Sie nicht in dem Stil laute Person gewesen, die vorne in der ersten Reihe mit der Faust oben mitgelaufen
ist? Nein, das bin ich nicht gewesen. Nein.
Frau Lobina, sind Sie schon auf die Strasse demonstrieren?
Ja, zweimal. Einmal noch während dem Gymi, wo die Intervention im Irak gestartet hat und bei der Minarett-Verbotsinitiative.
Mhm. Frau Lobina, die Universität und gerade Historikerinnen, das sind doch traditionsgemäß so die gesellschaftskritischen und auch die Ersten, die so bei Demos mitmachen. Jetzt kommt die Frauenbewegung ein bisschen. Täuscht das oder ist das in Ihrem Umfeld wieder ganz stark, das Engagement?
Also ich glaube, unter den Demonstrantinnen macht man nicht einen grossen Teil aus im Moment, auch in meinem direkten Umfeld. Aber dass das ein grosses Thema ist, glaube ich, kann man gut sagen. Also man trifft sich an Lesungen, zu Diskussionen, man liest irgendwie die gleichen Bücher, die gleichen Zeitungen. Also es ist ein Thema. Und man organisiert sich auch, aber jetzt nicht mit Demonstrationen, würde ich sagen.
Mhm. Sie haben sich angetönt, Golismen sind Sie nicht, haben Sie gesagt. Also man hat jetzt gesehen an dem letzten Mittwoch, dass ganz viele eben mit diesen rosaroten Wollmützen rumlaufen, mit so Öhrli dran zum Teil auch noch. Pussyheads heissen die. Die Bewegung in dieser Form kommt auch ein bisschen. Und das Wahrzeichen aus Amerika. Würden Sie so eine Kappe anlegen?
Nein. Ich habe natürlich als Mitarbeiterin von der Uni Luzern schon ein Problem mit dieser Farbwahl. Oder? Die ist schon
pink.
Stark besetzt.
Das müssen Sie erklären.
Das Uni-Logo ist schon pink. Das wäre sehr zweideutig, wenn ich mit einer pinken gelismeten Kappe würde. und ich habe gefunden, es ist wie eine gute Initiative, weil es sehr sichtbar ist und man kann mitmachen. Und ich habe auch gemerkt, an dem Strickin im Lichthof von der Uni Luzern, oder, da kommt man ins Gespräch, da kann man den Faden aufnehmen, da kann man noch zeigen, wie man anschlägt und so. Das ist spannend. Gleichzeitig haben wir dann eben auch gemerkt, dass die Studenten und Studentinnen, ja, die sind, die nicht mehr so wirklich lesen können. Also das ist mir irgendwie schon mal disqualifiziert von der Teilnahme. Und, und ich habe gefunden, es ist wie, ich bin ein hier und her gerissen zwischen etwas, wo man mitmachen kann, wo gut sichtbar ist, wo so ein bisschen weltweit den gleichen Ansatz hat und etwas, wo ich finde, irgendwie, es ist schon schüli herzig.
Es ist so ein braves Frauenbild, oder? Dort sitzen und lismen. Wie früher, sage ich einmal, wo man am Sonntag die Heim gelismet hat, wenn der Mann mit dem Kuvert ist gut abstimmen, oder? Frau Heller, da sind wir ein bisschen beim Thema. Die göttliche Ordnung erzählt eben, wie eine Hausfrau und Mutter auf dem Land, eigentlich ganz eine brave Frau, sich plötzlich für das Frauenstimmrecht stark macht. Sie sind an der Vorpremiere von dem Film gewesen. Wenn Sie zurückschauen, was sind Sie für ein Mädchen gewesen in dieser Zeit? Sie sind so Mitte 50er Jahre, also ein bisschen eine konservative Zeit, sind Sie ein Mädchen gewesen. Sind Sie da ein bisschen die rote Zora von Luzern gewesen, oder?
Das kann man nicht sagen. Ich hatte eher das Rote. Nein, ich war zurückhaltend, schüch, angepasst. Ich war bei den Lehrern sehr beliebt, weil ich ziemlich intelligent war. Also ich habe den Schulstoff gut verstanden und da habe ich gelernt. Und selten ein Tolkis im Heft, weil ich ganz fein geschrieben habe, mit Tinte hier noch. Also die Lehrer hatten ein schönes Leben gehabt, wenn die ganze Klasse, fast 40 Schüler sind wir ja gewesen, Schülerinnen und Schüler in der Primarschule, so gewesen wären wie ich.
Sind Sie nur so brav gewesen in der Schule? Oder ist das so ein Wesenszug gewesen, wie Sie dort unterwegs waren?
Das war ein Wesenszug gewesen, den ich allenfalls von daheim mitbekommen habe. Meine Schwester war ein bisschen anders. Die hat mich entdeckt. Ich war 11 Jahre Mitglied des Blauen Ringes. Das ist eine Mädchenorganisation, die damals noch sehr religiös geprägt war. Und ich habe jetzt im Rahmen der Vorbereitung für hier bin ich ein bisschen in meine Ordner und habe eine Karte gefunden, wo wir gelernt haben, dass das Blaue Ringmädchen ist. Brav und treu, fleißig und genügsam. Und so gibt es 12 Gesetze, die alle eigentlich dann, wir wären Heilige, wenn wir das eingehalten hätten.
Also, Sie waren auf dem Weg zurück, Sie haben es probiert, diesen Gesetzen zu folgen.
Ja, aus Überzeugung, nicht von daheim aus. Irgendwie aus Überzeugung, ja.
Und hat es dann in der Teenager-Zeit nicht einmal eine Revoluzzerphase gegeben, wo man ein Blauringkärtchen ins Nachttisch getan hat und gefunden hat, so, jetzt aber?
Ich bin Blauringführerin geworden, dann, Hilfsführerin, Führerin. wir haben es hier nicht nur ausschließlich Beten und Postenläufe gemacht, sondern Lager, sportliche Lager. Also die habe ich in sehr guter Erinnerung. Dort ist dann vielleicht... Ich würde jetzt sagen, Pfadi ähnlich. Ich habe manchmal Pfadi Führerinnen ein bisschen beneden, doch, wegen dem Verrussensein. Nein, irgendwie das abgelegt habe ich, als ich in Israel im Kibbutz war.
Wie alt sind Sie denn?
Dort bin ich gegangen mit 24.
Haben Sie vorher irgendwie Reiseerfahrung gehabt? Ist das einfach gewesen, zu sagen, so, jetzt gehe ich mal ein paar Monate?
Ich war vorher einmal einen Sommer lang in dem gleichen Kibbutz. Und dann haben wir das ein bisschen miteinander besprochen. Dort.
Und dann die Eltern und Sie?
Nein. Oder? Die Eltern sind in meine Entscheidung eigentlich nie involviert gewesen.
Also ich dann gibt es doch einen Punkt, wo das brave Mädchen selbstständig wurde.
Ah, ja, also das schon. Selbstständig, ja. Ja, ja. Aber dort habe ich eine andere Welt kennengelernt, vom Umgang miteinander. Und
gleichberechtigter, ja, wie in Luzern damals?
Ganz gleichberechtigt. Natürlich auch mit einem gewissen Nachteil, wenn man so will. Alle Frauen mussten ins Militär. Was ja da für eine Gleichberechtigung müssen wir ja auch das diskutieren, finde ich. Der obligatorische Militärdienst, wo ja viele Männer auch darunter leiden, damals noch mehr darunter gelitten haben. Dort habe ich den Sehranteil genommen, schon als 20, 22-Jährige. Wenn jemand verweigert hat, hat er meine Sympathie gehabt. Aber hat man sein Gefängnis. Die Sympathie hat nichts genützt.
Frau Lobina, Ihre Kindheit. Sie sind 40 Jahre später fast Teenager, Schülerin gewesen, als bei Frau Heller, in einer Agglomerationsgemeinde in Luzern. Wie war die Kindheit? War das auch so ein ein braves, angepasstes Mädchen. Ich weiß nicht, ob es den blauen Ring noch gegeben hat, dort, ob sie dort auch Mitglied waren.
Hat man also nichts gesagt. ich glaube, ein fleissiges Kind bin ich sehr genügsam, ein bisschen weniger brav, gemischte Verhältnisse.
Sie schauen zu den Eltern ins Publikum.
Ja, also mein Cousinname als Kind war Frau Rottenmeier.
Oh! Wie kommt man zu dem?
Ja, eben, ich glaube, fleissig schon, brav ein bisschen weniger. Also ich habe gleich mich berufen gefühlt, mitzureden. ja, und
aber das Fräulein Rottenmeier, wenn das aus dieser Geschichte ist, vom Heidi, dann ist das ja nicht einfach eine engagierte Frauenfigur, die mitredet, sondern eine dominante Gumsle, die allen sagt, wo es durchgeht, oder?
Ja, ich würde jetzt natürlich rückblickend sagen, dass es einfach so war, dass man das wollte, abtun, dass kleine Mädchen so dominant auftreten. Und da ist man einfach gerade also unfreundlich dominant. Da würde ich jetzt natürlich ganz kritisch reflektiert zurückdenken. Aber wenn ich jetzt eben meine Tochter anschaue, dann denke ich vielleicht, jetzt gerade doch eine gewisse Note, die passt.
Also ist das so etwas, was ein bisschen genetisch ist, im Typ, im Charakter, wo sie sehen, die ihre Tochter wieder?
Man ist vielleicht einfach ein Rollenvorbild.
Aha.
Nein. Ich glaube, ich bin nie dazu angehalten worden, brav und ruhig und genügsam zu sein. Also das ist, glaube ich, wirklich kein Thema bei uns. Als Kind nicht. Also ich bin das älteste Kind. Daheim war sowieso klar, dass meine Brüder mit herzigen Kleidern im Babywagen sitzt und,
und nicht herumgestossen.
Und ich umgestossen und irgendwie nicht, dass die Mädchen sich anpassen müssen. Und auch in der Schule. Also ich habe während der ganzen Primarschulzeit Lehrer und Lehrerinnen frisch ab Semi gehabt. Also das war, glaube ich, wirklich ganz ein frischer Wind, der dort geweiht hat. Und abgesehen davon bin ich in einer Klasse, wo irgendwie 3 oder 4 Mal so viele Buben waren wie Mädchen. Und da ist früh der Kämpferinnengeist geweckt worden.
Mhm. Wie war das bei Ihnen zu Hause? Sie haben so das Rollenbild angesprochen, das man vorlebt. Mhm. Was haben Sie für ein Zuhause gehabt? Ist das Zuhause schon so rum gewesen, dass man das so ausgelebt hat? Oder eben doch die klassische Rollenverteilung? Die Mami zuhause, der Papi am Arbeiten?
Ich glaube, in meinem Umfeld sind wirklich fast alle Mamis daheim gewesen und Papis am Arbeiten. Also ich habe das so in Erinnerung, dass wir eben in dieser kleinen Gemeinde bandenweise umgerannt sind und eingekehrt sind, wo wir haben wollen. Und jetzt sind wir also überall mit Sirup und Schokostängeli empfangen worden. So in meiner Erinnerung war immer irgendeine Mami herum, die das gemacht hat. Das wäre heute schwieriger, oder? Dann müssen wir per WhatsApp organisieren, wer das jetzt gerade die Heimen ist. Gleichzeitig ist meine Mami eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, immer gerade in irgendeiner Weiterbildung. Es ist so die Erinnerung, dass sie eigentlich immer am Lehren ist und am Tun und dann auch nicht den ganzen Tag uns betütelt. Also rum, aber nicht
Animatorin. Ja.
Genau.
Ja.
Und dass das Platz hat und beides möglich ist, ist mir, glaube ich, von Anfang an irgendwie klar gewesen.
Das ist persönlich aus dem Kleintheater Luzern. Wir reden heute mit 2 Frauen, nehmen ein bisschen den Schwung mit in dem Gespräch aus dieser Woche, die wir hatten, rund um den Tag der Frau mit der Sarah Lobina, die wir gerade gehört haben, und der Vreni Heller. Es sind 2 Generationen Frauen, Sarah Lobina um die 30, die Vreni Heller zwischen 60 und 70. Frau Heller. Ich sage es jetzt gerade, sie ist 68, meine Damen und Herren. Und ich habe fälschlicherweise, falls Sie das irgendwo gesehen oder gehört haben, nämlich die Frau Heller noch 3 Jahre älter gemacht und habe in der Vorschau auf die Sendung immer von 71 geredet. Ich will mich an dieser Stelle ganz herzlich entschuldigen bei Ihnen, Frau Heller. Frau Heller, wenn Sie zurückschauen, die Heime, was haben Sie für ein Rollenbild vorgelebt bekommen? Das Mami zuhause, der Papi arbeiten, ist das so in dieser Zeit?
Das Mami war zuhause, bis ich in der 4. Klasse war. Und dann hat sie eine sehr Teilzeitarbeit aufgenommen, für ein bisschen Geld zu verdienen, für sein Einkommen aufzubessern, weil mein Vater hat nicht so viel verdient. Er war bei der VBL, Verkehrsbetrieb in Luzern. Und er hat... meine Mami hat aber vorher schon, wahrscheinlich nicht für viel Geld, aber einfach so ein Kind gehütet bei uns daheim. Ich bin bis 16 in einer Dreizimmerwohnung aufgewachsen, mit meiner Schwester zusammen. Und dann ist aber, wir sind eigentlich ein Frauenhaushalt gsi, weil mein Vater bei der VBL hat nur jeden sechsten Sonntag frei gehabt. Das ist mir noch so in Erinnerung. Dann sind wir am Wochenende, sind wir drei Frauen gsi, also wo wir Kind noch nicht selbstständig etwas gemacht haben. Haben wir auch andere getroffen, die dann halt auch Frauen gewesen sind, wenn nicht Buben rum gewesen sind. Aber meine Mutter hat auch kleine Buben, es sind halt Buben gewesen, in der Ferien gehabt. Weil Nachbarn, Verwandte, die haben Ehre, wenn sie in der Ferien sind, den Zweijährigen, Dreijährigen anvertraut. Und der hat dann noch Platz gehabt in der Dreizimmerwohnung, weil der noch ein Kinderbettli war. Und das mag ich mich so erinnern. Und da haben Ferien in der Regel dann so 2 bis 3 Wochen gedauert. Da haben wir dann so vorübergehend wieder einen Bruder gehabt.
Und zum Üben?
Wie ja, das so ist mit ich weiss noch, mit meiner Schwester haben wir das Mami, noch, wenn einer wieder gegangen ist, gesagt, also, es wäre schon, wir wollen dann schon auch noch einen Bruder. Das haben wir sie dann gefragt. Ja, das war mein Kontakt gewesen zu Buben. Sonst hatte ich in der, nicht gross so Kontakt gehabt. Ich habe auch nicht so recht gewusst, wie man das soll. An die jungen Männer hinzukommen. Aber ich habe auch so etwas ausgestrahlt. Ich bin in meinem Leben, junger erwachsenen Frauenleben, im Luzerner Hinterland ab und zu mit Klosterfrauen in Kontakt gekommen, weil die in die Schule gegeben. Und mehrere Klosterfrauen haben mich werben. Also nein, haben mich geworben. Die haben mich ins Kloster nehmen. Ich hätte jetzt noch passt ins Kloster.
Sie haben es gefunden. Gesagt, oder?
Ja. Sie haben es gefunden. Ja. Das habe ich dann nie, auch nie ein Noviziat oder etwas gemacht. Das habe ich eigentlich dann nie. Nein.
Aber man hört Ihre Erzählung an, der Katholizismus ist schon noch wichtig. Der war immer ein bisschen rum mit Blauring und jetzt die Klostergeschichte.
Nicht von der Familie. Nicht von der Mutter und Vater. Die, sondern eben selber, gut, ich hatte erst Kommunion und so, schon katholisch, aber der blaue Ring und was Pfarrer oder Vikar in dem Religionsunterricht gesagt haben, das habe ich 1 zu 1 genommen. Viel später hat mir eine gesagt, aber Vreni, hast du nicht gemerkt, das ist Doppelmoral, da wird das gesagt und du machst ganz etwas anderes. Aber das war für mich nicht so, das, was gesagt worden ist. Von diesen Instanzen, das hat für mich eben geholfen.
Wie lange?
Bis Israel.
Bis Israel?
Ja, also, sagen wir so. Bis meinem Aufenthalt im Kibbutz in Israel. Aha. Ja, ich bin noch so dankbar, dass ich dort drin bin.
Frau Lobina, Sie hat etwas angesprochen, was Sie jetzt der Frau Heller zugelassen haben.
Ich musste an mehreren Stellen schmunzeln. Also, meine Papi arbeitet auch bei der VBL. Und es war auch von dem her ähnlich. Also, dass der, manchmal, wenn wir wach und rum waren, gearbeitet hat oder nachgeschlafen hat oder vorgeschlafen. Also, so ein bisschen auch an der Familie vorbei, manchmal vom Zeitrahmen her. Aber ich habe einen Grossvater im Haus hatte, der dafür sehr präsent war. Von dem her kann ich nicht sagen, dass wir eine Frau aus Alkohol sind. Und 2 Brüder fix im Team. Ja. und das zweite Mal musste ich schmunzeln wegen der Klosterfrauen. Weil mit denen habe ich es auch meistens gut. Ich war auch ein Jahr auf einer katholischen Mädchenschule in Südamerika. Und ich hatte es total friedlich mit diesen Nonnen, weil im Gegensatz zu meinen Mitschülerinnen, die mussten auf die Strasse gehen und ein bisschen revolutionieren, weil sie nicht immer so zufrieden waren mit allem, was läuft, habe ich ganz gemütlich die Vorgaben, die sie gemacht haben, erfüllt. Also hat zum Beispiel auch nicht die Schuluniform ästhetisch anpassen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich Hopfen und Malz verloren.
Also wie Hopfen und Malz verloren? Sie hat das Gefühl gehabt, sie seien so ein unscheinbares Mädchen, dass es nicht mehr darauf ankommt, ob der Rock über die Knie oder unter den Knie ist, oder?
Nein, also ich habe gefunden, an einer Schuluniform kann man einfach nicht mehr viel verbessern.
Eingreifen. Also
da kann man es auch gerade ganz darum auch diese Diskussionen, dass da Schuluniform irgendwie würde beitragen zu irgendwie entspannteren Verhältnissen. Und so kann ich aus meiner Erfahrung nicht beipflichten. Also das ist ein grosser Stress gewesen, so gegen Mittag hin, dass wir müssen von Stunde zu Stunde immer wieder auf der Toilette den Rock eins aufrügeln und die Lockenwickler irgendwie diskret platzieren während der Physikstunde und so. Also schon recht ein Stress mit dieser Schuluniform.
Sind als Kantischülerin, also im Alter von einer Kantischülerin, sind Sie ein Austauschjahr auf Ecuador gemacht. Wie ist das gekommen?
Ich glaube, das haben meine Eltern so eingefädelt, weil sie einfach eigentlich, seit ich denke, ich immer angekündigt haben, dass wir ja ein Sparkonto haben, falls wir dann mal ein Jahr ins Ausland wollen oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt das Ausland, he, das wäre jetzt vielleicht langsam nachher. Das Ziel war einfach Südamerika.
Aha.
Und die Austauschorganisation, wo ich gegangen bin, die hat dann noch Platz in Ecuador. Und ich habe mir vorgestellt, Ecuador ist für die südamerikanischen Länder eines der schmäleren. Ich habe gedacht, das ist mir schneller näher am Meer. Ich bin also in den Höchanden in einem Dorf.
Nicht so viel am Strand, nehme ich jetzt mal an. Sie haben, wenn man Ihren Lebenslauf anschaut, Frau Lobina, Sie können 5 Sprachen in Wort und Schrift, sind jetzt an Ihrer Doktorarbeit und haben schon 3 Kinder. 7, 4 und 9 Monate. Das ist ein bisschen das, was ich eingangs gesagt habe, ein Frauenleben auf der Autobahn. Sehen Sie das auch so?
Nein, gar nicht. Also erstens musste ich sehr lachen, weil das mit der Autobahn ist vielleicht einfach die allerunpassendste Metapher für mich überhaupt.
Fahrt Sie Auto?
Ich habe einen Führerinnenausweis, aber ich glaube, die Prüfung war die zweitletzte, die letzte Gelegenheit, als ich gefahren bin. Also das ist einfach nicht so meins, das Autofahren. Und ich hätte jetzt vielleicht eher gesagt, ein Leben in der S-Bahn, also alles im Nahverkehr oder so.
Ja, aber doch schnell. Sie sind 31 und haben schon 3 Kinder. Wieso so früh?
Also es ist ja nicht früh. ich war mit dem zweiten Kind schwanger in einem Alter, wo meine Mami schon 4 hatte. Also
schon
zünftigen Nachholbedarf gehabt, oder?
Wie alt ist denn Ihre Mami, als Sie auf die Welt gekommen sind?
Anfang 20.
Aha. Und Sie sind Mitte 20, als Ihr erstes eigenes Kind gekommen ist. Aber das ist, ich habe extra noch mal nachgeschaut, weil Sie mir gesagt haben, nein, das ist schon gar nicht früh. Also in der Schweiz ist das Durchschnittsalter bei den Erstgebärenden, wenn die Frau das erste Kind ist, im Durchschnitt über 30. Dann sind Sie doch ein bisschen früher unterwegs gewesen, oder?
Also ich kann es auch hier wieder sagen, wir sind eine Mischehe. Ich war an der Uni, wo das Kind auf die Welt kam, eigentlich relativ direkt nach dem Bachelor. Und alle haben mich begrüßt, so, oh, du bist schwanger, gell? Das ist ein Unfall. Und ich fand, das ist schon mal ein interessanter Smalltalk mit Leuten, wo man sich sonst nicht einmal darüber, über den Beziehungsstatus unterhält, dass man sich dann gerade über die Familienplanung unterhält. Und bei meinem Mann war es genau umgekehrt. Er hat in der Industrie gearbeitet, also er hat eine Lehre gemacht und dann angefangen in der Industrie einfach fix angestellt zu arbeiten. Und dann haben sie Mitte 20 gefunden, leckt, hast du die Kurve doch noch gekriegt. Oder so. Ja, jetzt haben sie euch aber lange Zeit gelassen.
Also so die Rückmeldung aus seinem Umfeld ist
genau.
Sie endlich?
Die Rückmeldung aus seinem Umfeld war ganz klar, endlich. Seine Rückmeldung war endlich. Und ich habe gefunden, ja, passt schon.
Da zeigt sich ein bisschen ein Bild. Eben, die Mami schon früher Kind hatte, sie wieder früher Kind hatte, Frau Heller. Bin ich genau umgekehrt.
Das hat mich jetzt gerade an meine Familiensituation denken. Meine Großmutter ist 1874 auf die Welt gekommen. Meine Mutter 1914. Ich 1948. Und meine Tochter 1988.
Also ohne, dass wir an gross rechnen müssen,
das sind gross. Das sind fast 40 Jahre Generationenabstände, aber schon immer, also immer, ich weiss
ja, leider noch nicht weiter
zurück, wieder zu der Grossmutter. Ja, da kann man vielleicht schon sagen, und sie sagen, ich habe eine junge Mutter gehabt, also meine Mutter hat sehr früh, das stelle ich immer wieder fest, dass das familiär ist. Und diese grossen Generationenabstände, das habe ich mir mal sagen, das gibt es in Irland oder hat es damals gegeben. Obwohl, es ist ja katholisch.
Sehr katholisch.
Ja, aber die haben das irgendwie, dann halt spät geheiratet. Und die haben das so gemacht, weil sie weniger Ressourcen hatten. Also mussten ihre Höfe, haben nicht viel, zu viele Generationen wahrscheinlich Platz gehabt auf dem Hof. Ja. Und wenn man grosse Generationenabstände hat, hat es eigentlich weniger Leute auf der Welt.
Aber das ist nicht Ihre Überlegung.
Nein, ist überhaupt
nicht. dass Sie gewartet haben bis fast 40, bis das erste Kind
kam. Nein, oder? Das ist überhaupt nicht so.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie so... Sie haben ja wenn man so Ihre Biografie anschaut, für viele ist es einfach lang gebraucht. Sie sind dann schon angekommen, aber so ein bisschen noch diesen Umweg, noch diesen Umweg.
Ja. Ich bin im Alter, wo Sie jetzt sind, habe ich angefangen Medizin studieren oder etwa das erste Probi gemacht. Mit 30. Habe ich angefangen. Ich bin gerade von der Alp oben runtergekommen. Das mag mich noch erinnern. Am Sonntag oben von einer Alp oben runter, am Montagmorgen in einem Hörsaal an der Uni Irchel mit 400 Leuten. In der ersten Woche wusste ich nicht, ob ich morgen wieder gehe.
Erklärt es, was Sie auf der Alp gemacht haben?
Dort habe ich zwei Sommer lang eine Naturfreundhütte bewirtet, betreut. Die Leute sind gekommen von Zürich und überall. Und es ist eine ganz angenehme Atmosphäre an den Wochenende. Der Nachteil von so einem Dasein ist, wenn es schön Wetter ist, krampft man unglaublich. Und wenn es regnet, hat man dann frei und kann selber gehen. Von dem her war das ein bisschen ein Nachteil. Aber das habe ich in guter Erinnerung. Und das war nach dem Schulgehen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt merkt man, weil ich gesagt habe, Umweg, Ihr Leben ist ein bisschen wie eine Passstrasse mit ganz viel Serpentinen. Und falls Sie jetzt gerade ein bisschen den Überblick verloren haben, meine Damen und Herren, die Hause oder da am Kleintheater Luzern, wo wir jetzt sind, auf dem Lebensweg von der Frau Heller, können Sie uns in wenigen Worten so ein bisschen die ersten Kurven beschreiben? Nach der ordentlichen Schulzeit, wie ist es dann weitergegangen?
Ja. Ich bin nach 6 Jahren Primarschule in die Sekundarschule. In Kanti hat man gerade als Mädchen noch nicht dürfen. Ein Jahr später schon.
Ob ich in Nicht dürfen?
Nein, das war eine Bubenschule. Die Kantonsschule Hirschengraben. Nachher sind sie ins Alpige. Und genau ein Jahr später hat ein Vater herausgefunden, dass das rechtlich nicht vertebt. Und seine Tochter, ich mag mich noch erinnern, Claudine, war auch im Blaurin. Die ist dann in Kanti. Und ich, in städtischer Gymi, hätte man schon können, hätte eine Klasse gegeben. Aber ganz viele Mädchen damals sind in Töchterinternat. Mhm. Aber das ist für uns ja nicht so, also das ist nicht Thema gewesen. Da bin ich in die Sekundarschule. Auch dort eigentlich gute Schülerin gewesen. Meine erste Lehrerin hat mich ins Gymi tun nach einem Jahr. Und da habe ich gesagt, ja, aber 8 Stunden Latein pro Woche, das kann ich doch nicht nachlehren. Ja, du musst natürlich im ersten anfangen. Ich sagte, nein, ich kann bleiben, tue ich nicht. Und dann bin ich in Sek, musste schauen, was für ein Anschlussprogramm denn nach der Sek. Ja, soll ich es gleich machen wie die Schwester? Da hat man die Bücher schon und so. Sie ist ja an die städtische Töchterhandelsschule. Das ist so eine
Frauenweg.
Ja. Und dann habe ich mit der Lehrerin ein bisschen diskutiert und die hat gesagt, geh du ins Semi. Und dann bin ich 5 Jahre im Semi, städtische Semi. Und schon dort also schon früher im 6-Klasse-Aufsatz, wo sie ja das Buch da haben,
wenn wir das schnell dazwischen schieben, wenn wir jetzt auf dem Lebensweg gerade schon dort sind, ich bin Frau Heller besuchen vor dieser Sendung und dann gibt sie mir ein buntes Buch. Es sieht wirklich aus wie ein Taschenbuch und da sind all ihre Aufsätze fein, säuberlich gebunden und abgelegt, die sie in der 6. Klasse geschrieben hat, mit der extrem schöne Handschrift, muss ich sagen. Und da steht unter dem Titel «Ein angenehmer Beruf» in dem Aufsatz, wo sie geschrieben haben im Februar 1961. «Ganz besonders gefällt mir der Ärztinnenberuf. Es dünkte mich sehr schön, zwischen den vielen Fläschchen zu sitzen und, und den anderen Menschen davon zu geben, sie zu untersuchen.» Sie zu untersuchen und hoffentlich wieder gesund zu machen. Aber haben Sie genau gewusst, was Sie anwenden, nämlich Ärztin? Es ist aber dann lang gegangen, bis Sie da waren.
Das kann man sagen. Nach dem Semi, im 5. Semi, habe ich jemanden kennengelernt, der einen Sohn hatte, der in Afrika Arzt war. Also, Dona wollte ich auf Afrika. Albert Schweitzer haben wir so geschaut, Missionsfilm im Pfarrsaal angeschaut. Und dann habe ich gewusst, mit dem Semi kann ich nicht Medizin studieren. Dann musste ich Matura machen, dann habe ich mich erkundigt. Dann durfte ich, ich weiss auch nicht mehr, wie das gegangen ist, ins Alpen gehen. Ein Jahr ins Alpen gehen. Dann habe ich die Fächer zum Teil nachgelehrt, zum Teil bin ich besser gewesen vom Semi her. Und Latein hat man da eben nicht mehr gebraucht. Das ist in der Zwischenzeit für das Medizinstudium abgeschafft worden. Dann habe ich die Matura gemacht. Und dann hatte ich einen Platz an der Uni Basel für das Medizinstudium. Und dann habe ich eine Stelle gesucht, musste Geld verdienen. Und dann sagt die Frau Müller mir vom Erziehungsdepartement, ja, aber Frau Heller, ich habe Ihnen keine bis im Oktober. Aber schauen Sie, da wäre eine Stelle für Sie. Säcklehrerin. Und ich habe wirklich gemeint, wenn ich jetzt an diese Stelle nicht ging, sie haben es dann schmackhaft gemacht, sie können ja ein Jahr später Medizin studieren, wenn ich an diese Stelle nicht ging, dann heige die niemand. Also,
aus Pflichtbewusstsein.
Ja, aber ist vielleicht auch ein bisschen selbstüberschätzt. Also die hat natürlich Ring auch, ja. Oder nicht so Ring, damals war Lehrermangel, aber gleich. Ich bin auf Grosswangen, also sage ich der Ort auch, ja, bin ich 2 Jahre gewesen. Also, weil ich so viel geschafft habe im ersten Jahr für die Schule, habe ich gefunden, dass man jetzt auch noch ein bisschen amortisieren muss. Und nachher, es kommt ja wieder ähnlich das Jahr drauf, bei der gleichen Niveauklasse. Und dann bin ich dann auf Israel. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich gedacht, jetzt gehe ich Medizin studieren. Ich habe mich wie zu alt gefühlt. Und dann habe ich das kürzeste Studium gemacht, das wir können, an der Uni Zürich. Ich war Säcklehrerin, 4 Semester. Ich war ja vorher nicht ausgebildete Säcklehrerin. Ich habe das einfach gemacht. Und nachher habe ich das gemacht und dann wieder 2 Jahre Schule gegeben mit dem Diplom in Zürich. Und dann habe ich dort gekündigt, weil wir ein bisschen eine Protestgruppe waren, wo haben wir gemeinsame Kündigung gemacht. Und dann war ich tatsächlich zu Arnehinden bei den Familien, die ich schon einmal erwähnt habe. Und ja, was jetzt? Da habe ich mich beworben.
Wie alt sind Sie denn?
28. Knapp 28 Jahre bin ich da geworden. Und dann, ja, einmal auf Bergen leben, das hat mich immer ein bisschen fasziniert. Und so ein Lebensgefühl hatte, mal schauen, was schaffst du allein. Ich habe mich beworben um eine ESA zu heute. Zum Glück hat mich dann auch nicht berücksichtigt. Und dann war es ins Rat drin, gesucht auf Naturfreundehütte, Hüttenwartin, geeignet für rüstiges Rentner-Ehepaar. Ja, ich bin ja erstens jung und ziemlich rüstig.
Also und auch kein Ehepaar.
Das hätte, die haben mich natürlich mit Handkuss genommen, weil es ja, glaubst du, gar keine Anmeldungen gab.
Aber dann sind Sie dem Medizinstudium ausgewichen, hat man es
gemerkt. Und ich glaube, das möchte ich jetzt nicht gendermässig begründen, weil es sind ja viele Frauen hier ins Medizinstudium schon. Sondern vielleicht alles ein bisschen zusammen, auch mein Sozialhintergrund. Es hat damals noch niemand in der grösseren Familie, nicht meine Schwester und ich, sondern weiter, nicht einmal eine Matur schon im Sack. Vergessen dann an die Uni, vergessen dann noch ein Medizinstudium, weil das hat man als hoch angeschaut. Und dann im Winter zwischen den zwei Bergsommern bin ich in Davos gewesen, auf einer Teilzeitstelle. Und da habe ich viel gelangläufelt. Immer so gelangläufelt. Ismatal, Sertigtal, Flüela. Und da ist mir so vieles in Sinn gekommen. Und habe ich gedacht, ein bisschen Lebenskrise oder so. Jetzt muss ich probieren. Und wenn ich es nicht hatte, wäre es ja sowieso, dann habe ich überschätzt mich.
Aber Sie haben es können.
Und Sie haben es gemacht mit 30.
Und heute noch eine eigene Praxis, Psychotherapie
seit
und Psychiatrie.
2000.
Seit dem Jahr 2000. Frau Lobina, Sie haben 3 Kinder. Ist es das? Sagen Sie, gut, jetzt habe ich habe 3 Kinder wählen, jetzt habe ich 3 Kinder, jetzt habe ich die Familie, jetzt konzentriere ich mich auf der anderen Seite wieder auf den Ausbau von der beruflichen Karriere. Oder ist noch alles offen bei Ihnen, wie es weitergeht? Einfach auf höherem Niveau schon.
Ich glaube nicht, dass alles mehr offen ist. Wenn man die Kinder hat, die wachsen ja dann, oder? Die Grosse ist jetzt in der Primarschule. Ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass sie irgendwie auch auf Lehr- und Wanderjahre gehen will, wenn ich jetzt da mich als Postdoc würde in der grossen, weiten Welt verdingen. Das wäre, glaube ich, nicht so lässig. Also alles offen ist sicher nicht. Ich glaube, es hat sich bisher alles so ein bisschen rollend gut ergeben. Ich bin immer meistens relativ erstaunt wieder ein Stückchen weitergekommen. Meistens an einem anderen Ort durch, wie das ich mir vorgestellt habe. Und von dem her lassen wir es jetzt einfach mal ein bisschen weiterlaufen.
Aber so intensiv wie Sie, so schnell und intensiv und erfolgreich, wie Sie bis jetzt unterwegs sind auf Ihrem akademischen Weg. Gibt es ein Berufsziel, wo Sie sagen, doch das will, dort will ich eigentlich?
Frau Lager, da täuschen Sie sich, das ist nicht schnell. Also, wenn man mit 31 in der Hälfte der Doktorarbeit steckt, dann wird das auf dem akademischen Weg sowieso nie mehr nichts rechts. Oder? In meiner Promotionsbetreuung ist eigentlich auch die Rückmeldung Nummer 1, du bist einfach zu langsam. Wenn man auf dem akademischen Weg bleiben, wäre das sicher zu langsam. Aber ich glaube, mit einer Doktorarbeit qualifiziert man sich auch für andere Wege. Darum möchte ich mir da eigentlich mehr anders noch offen halten.
Und wohin könnte das gehen? Haben Sie irgendeine Vorstellung?
Also ich habe ja nach dem Bachelor eigentlich primär wollte Berufserfahrung davon sammeln, weil ich eben das Gefühl hatte, irgendwann muss man dann etwas schaffen, wo man etwas verdient, wenn man nicht Erbin ist von Hause aus und auch keinen reichen Mann geheiratet hat. Nicht so schlau überlegt. Nein, sehr schlau überlegt. Auf jeden Fall habe ich dann einfach mal angefangen zu jobben, dort, wo man so ein bisschen anfängt, wenn man Geschichte studiert hat. Ich habe in der Sondersammlung von der Zentral- und Hochschulbibliothek ein Praktikum machen. Also das steht da, wo die Handschriften und die Fotos und die alten Drucke und so gesammelt und archiviert werden, die mit dem Raum Luzern zu tun haben. Und das hat mir enorm gut gefallen. Und ich konnte viel länger bleiben, weder dass ich mir das je erträumt hätte. Also ich war gut 2,5 Jahre dort. Und habe nachher in einem Museum in der Sammlung gearbeitet, in Einsiedeln oben, und habe gemerkt, es gibt Berufe außerhalb der Uni, die sind spannend. Und die machen mir Spass und dort verdient man etwas und dort sehe ich mich langfristig.
Sie haben gesagt, Sie kommen aus einem gemischten Haushalt, also Sie akademisch unterwegs, Ihr Mann aus der Industrie. Wie ist da so ein bisschen das Rollenverständnis bei Ihnen zu Hause? Mit 3 Kindern. Kann man es genau aufteilen? Du machst das, ich mache so viel. Haben Sie noch das Modell Grosse irgendwo im Hintergrund, das hilft? Wie ist das?
Man kann sicher nie nichts fair aufteilen. Und nein, wir haben ein grosses, freies Betreuungsmodell, was ich glaube, ist ziemlich eine Ausnahme bei Frauen, die arbeiten, heutzutage. Meistens ist eins oder zwei Grosses da irgendwie noch involviert. Und da meine Mami mitten in der Karriere steckt und ich auch gewusst habe, ich kann nicht warten, bis sie pensioniert ist und nichts anderes zu tun hat, als der Enkel zu betüteln. Also dann hatte ich sehr ein grosses Vertrauen müssen haben in den Fortschritt von der künstlichen Fortpflanzungsmedizin. Habe ich gedacht, ja, also wir können nicht warten, eben aufs Grosse kann man nicht warten und aufs Geld vom reichen Mann kann man auch nicht warten. Also müssen wir uns irgendwie anders organisieren und das haben wir gemacht. Und der Vorteil war umgekehrt, man hat eben auch in ganz vielen von diesen klassischen Mustern, wo man glaube ich so ein bisschen reingeht als Paar, wenn man älter wird, das erste Kind kommt. Zufällig ist ja dann meistens der Mann ein bisschen älter, ein bisschen solider gewesen in der Berufswahl, verdient also gerade ein bisschen mehr. Darum hat es sich jetzt rein zufällig gerade bei den meisten Pärchen so ergeben, dass er weiterschafft und sie ein bisschen reduziert. Und dann ist man plötzlich irgendwie bei dem Muster angelangt, er Vollzeit, sie Teilzeit. Und irgendwie, weil er ja der den Kohle heimbringt, muss man auch schauen, oder, dass dort der Nachschub funktioniert und bei ihr klappt es oder klappt es nicht. Und das ist bei uns nicht so. Also, mein Mann hat einfach eine normale Lehre gemacht und ich habe einen akademischen Abschluss gehabt, wo das Kind auf die Welt kam. Also, es war sicher nicht die Ausgangslage.
So vorgegeben.
Auf dich setzen wir, du machst Karriere und ich bleibe daheim. Dafür war es auch nicht so, dass wir beide am Studieren waren und beide nicht verdient haben. Er hat zwar nicht fürstlich verdient, aber er hat verdient und er hat regelmässig verdient. Also er war in der Industrie angestellt. Und der Plan wäre eigentlich gewesen, ich mache neben dem Kind den Masterabschluss, so schnell wie das auch eben geht. Und er arbeitet noch ein paar Jahre auf diesem Beruf. Und das hat sich dann ein bisschen anders ergeben, weil ich ja dann eben die Möglichkeit hatte, direkt nach dem ersten Kind weiter zu arbeiten. Und mein Mann hatte das Gefühl, eigentlich die Industrie, die gehe ich ihm auf den Wecker. Er wollte schon immer Grafiker werden. Es hat sich dann alles ein bisschen anders ergeben, als wir das mal gemeint hatten. Aber es war immer so, dass wir beide am Arbeiten waren.
Jetzt haben wir gesagt, dass wir so eine Frauenrunde sind heute, ist der Grund, ist ein bisschen, dass wir am Mittwochtag eine Frau hatten und ein bisschen auf Biografien, auf das Leben von zwei Luzernerinnen schauen. Vreni Heller, 68, Sarah Lobina mit 31. Gibt es denn heute noch Grund zum Demonstrieren? Zum sagen, da kommt man nicht weiter, die Glasdecke gibt es, oder es gibt Rollenbilder, die einem zurückheben, oder es ist etwas noch nicht so, wie es sollte, wir sind noch nicht dort, wo wir sind. Spüren Sie das, Frau Lobina? Noch irgendwo in Ihrem Leben? Tönt so selbstverständlich, wenn Sie jetzt erzählen, alles klappt?
Nein, also das spürt man ganz klar. Eben zum Beispiel das fehlende Grosse, also das ist ein Thema, das taucht auf, oder? Das heisst, zum Beispiel, wenn ein Kind krank ist, ja, dann muss halt jemand schauen, oder? Und wer wäre denn jemand?
Wenn man es nicht also, in die Krippe bringen
kann. Genau. Wenn man das Kind nicht in die Krippe bringen kann, dann muss halt jemand schauen. Sie und
mal an mich. Ich bin nur zur Hälfte der Zeit verplant.
Ja, das ist grosszügig. Ja, oder in diesen 13 Wöchen Schulferien dasselbe, oder? Also,
haben Sie das Gefühl, das ist mehr ein Appell, jeweils noch unterschwellig an die Frauen?
Ja, es ist ganz klar ein Appell an die Frauen. Und ebenso, wenn jetzt die jungen Frauen arbeiten, müssen halt Grosseltern, also Grossmamis irgendwie wieder einsteigen. Die, im besten Fall heisst es noch quasi, die hocken ja sowieso immer noch daheim. Die können dann also gerade durchziehen, oder? Aber einfach, man merkt es mit diesen Ressourcen wird ganz stark gerechnet. Und wenn man die nicht hat, dann kommt man schnell noch mit den Anschlag. Mhm. Also, ja, das merkt man ganz stark.
Frau Heller, war es bei Ihnen auch so gewesen?
Ich habe ja Studium bis zum Abschluss und noch die erste Assistenzarztstelle habe ich noch kinderlos gemacht. Und nachher mit dem Kind habe ich mich nicht mit dem Mann aufteilt. er hat immer 100% geschafft, ja. Aha. Und ich habe aber hier wieder eine Zeit lang Schule gegeben bei den Krankenschwestern. Gerade im Nachbarhaus. Wir haben gewohnt neben der Krankenschwesterschule in Zürich damals. Und das ist sehr gut gegangen. Und wer hat aber gehütet? Andrea. Das Grossi.
Das Modell Grossi.
80. Aha. Aber es war so zweig. Ja, ja. Also aber schon. Dort hat sie, und ich wusste, wie sie ja Kinder schütet. Das habe ich sogar nicht nur erlebt, das habe ich ja vergessen eigentlich, aber ich habe ja das an meinen kleinen Pflegebrüderli gesehen. Ja, ja, sie hat gehütet.
Wir sind mitten in der Diskussion und im Zuhören von zwei ganz spannenden Frauenleben. Es braucht mehr als eine Stunde. Und unsere Stunde ist leider jetzt schon um. Das gibt aber uns hier am Kleintheater Luzern und Ihnen die Heime, die uns jetzt zuhören, Gelegenheit zum etwas anderes machen, weil es gibt einen traumhaften Tag mit frühlingshaften Temperaturen und ich glaube, wir können uns alle darauf freuen, wenn wir ein bisschen raus können bei diesen Verhältnissen heute. Ich möchte der Sarah Lobina und der Vreni Heller ganz herzlich danken, dass sie uns Einblick gegeben haben in zwei Biografien, unterschiedlich, sehr spannend und ich hoffe, sie können auch einen schönen Sonntag jetzt verbringen, entspannt in den Tag Ihnen. Danke vielmals, dass Sie da gewesen sind und dass Sie zugelassen haben. Auf Wiederhören.
Persönlich ist heute live aus dem Kleintheater Luzern gekommen. Gäste von Daniela Lager waren die Psychotherapeutin Vreni Heller und Sarah Lobina, Assistentin am historischen Seminar der Uni Luzern. Technik Marco Gemperli. Können Sie nochmal hören, falls Sie einen Teil verpasst haben, heute Abend nach der 10 auch wieder hier auf SRF 1 oder schon bald rund um die Uhr auf srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus dem Foyer vom Konzerttheater Bern. Zu Gast dann die Sängerin Sandy und der Fotograf Alberto Venzago.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.